Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Weißer, hast du dich gerade eben gefragt, Love Time, was hat denn das mit mir zu tun? Ich bin nicht verheiratet, vielleicht noch nicht einmal liiert, vielleicht bist du Single. Dann ist der Abend auch was für dich, denn ich weiß mindestens von einem Ehepaar, aber ich glaube, es sind mehr, die an dem Abend gerne kommen würden, aber sie haben Kinder und sie haben keinen Babysitter und das wäre eine Mega-Gelegenheit für dich, einem Paar hier in der Gemeinde zu dienen, wenn du sagst, an dem Abend hätte ich Zeit, da ist oder so Halloween, was soll man da schon machen an dem Tag, außer jemand was Gutes tun, dann könntest du dich melden, auch am Welcome Point und sagen, ich wäre bereit, an dem Abend Babysitter zu machen, mit den kleinen Kids eine Mini-Halloween-Party. Nein, Spaß. Also einfach, ja, ihr habt es verstanden, glaube ich, um was es geht. Meldet euch, wenn ihr könnt, Babysitter sein wollt, auch am Welcome Point. Das wäre echt gigantisch, wenn diese Paare auch kommen könnten. Ja, 100% Jesus. Eine neue Serie startet heute und wir haben immer einmal im Jahr, Minimum, meistens zweimal im Jahr, eine Serie zu einem Buch in der Bibel. Das heißt, wir wollen in dieser Serie, in dieses Buch der Bibel einsteigen und ich möchte dich einladen, diese 6 oder 7 Wochen sind es, glaube ich sogar, in der wir in dieser Serie sind, dieses Buch zu der zentralen Message in deinem Leben zu machen. Dass du echt sagst, hey, ich bin in einer Small Group drinnen oder mein ganz persönliche Bibel lese, möchte ich in dieser Zeit ausrichten an diesem Buch und begleiten zur Serie, einfach das nochmal auf mich wirken lassen. Und du wirst erleben, das macht A, mehr Spaß, wenn du merkst, hey, andere lesen das Gleiche wie ich gerade. Und B, ist es für dich persönlich auch nochmal eine andere Erfahrung, wenn du sagst, das, was ich hier sonntags mache, begleitet mich jeden Tag im Alltag. Oder wie oft du eben in der Bibel liest oder dich damit beschäftigst auch. Also herzliche Einladung, lest den Kolosserbrief, richtig cool. Heute geht es um das erste Thema 100% begeistert. Und ich habe mir überlegt, wie soll ich heute einsteigen? Begeisterung, was fällt mir dazu ein? Und bei mir im Leben gibt es manchmal so ein paar ganz krasse Erlebnisse, die ich gerne mit euch teilen möchte. Es ist jetzt so ganz grob 3 Jahre her. Vor 3 Jahren hatte ich ein unvergessliches Erlebnis. Und zwar habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Lilo und Gary Keller kennengelernt. Und die zwei sind recht bekannt, manche Leute kennen sie, wer sie nicht kennt. Der Gary Keller ist 83 Jahre alt. Er ist sein Leben mit Gott unterwegs, er ist schon lange, lange Zeit im Predigtdienst unterwegs. Sie haben die Schleife aufgebaut in der Schweiz. Und er sprüht einfach für Jesus. Aber er ist 83 und kurz bevor ich ihn kennengelernt hatte, hatte er eine Zeit, in der es ihm gesundheitlich nicht so gut ging. Wir waren auf einem Pastorentreffen in der Schweiz. Also müsst ihr euch vorstellen, so ein Seminarraum, passen so 50 Leute ungefähr rein. Wir sind 40 Pastoren. Und der Leo Bigger stand vorne und er war am Reden. Und wenn der Leo redet, dann ist das meistens laut. Gut, wir Pastoren, wir waren auf der anderen Seite und waren am Zuhören. Und wenn ICF-Pastoren zuhören, dann ist das meistens laut. Ja, wir können laut zuhören, das geht. Und in dieser Situation drinnen saß Gary hinten im Raum auf dem Stuhl. Er saß dort, in sich versunken. Das war alles. Ein alter Mann, in sich gekehrt, versunken. Ich war hin und her gerissen. Ich habe immer wieder, also so immer wieder hat sein Kopf sich bewegt. Ich habe dann gedacht, okay, entweder er stimmt gerade dem zu, was der Leo sagt, oder er ist eingeschlafen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe ab und zu geschaut, ob er atmet. Ich war mir nicht so sicher. Es sah ein, könnt ihr es euch vorstellen, das Bild? So ein richtig alter Mann, in sich gesunken auf dem Stuhl. So, du hast das Gefühl, der ist da, weil er höflich ist, aber eigentlich wäre er jetzt lieber auf seinem Sofa zu Hause und da hätte er seine Ruhe. Und so müsst ihr euch das ganz grob vorstellen. Der Leo hat so 40 Minuten geredet und dann habe ich wieder nach hinten geschaut. Ich wusste, irgendwann ist der Moment. Und der Leo rief den Gary. Und er war wirklich so total in sich. Und ich hoffte nur, hey, hoffentlich steht er auf. Und auf einmal merkte ich, wie so die Augen ganz langsam aufgingen. Und ganz müde und schwer schleppt er sich so nach vorne. Und hey, ich bin auch ein Mensch mit Vorurteilen. Ich habe echt gedacht, boah, wow, das wird jetzt aber richtig spannend. Wenn er so redet, wie er vorläuft. Ja, die Nacht davor war lang, Poker und so. Auf jeden Fall, er kam nach vorne, er holte Luft. Und da sah ich erstmal, hey, der Kerl ist 1,90. Und mit jedem Mal Luft holen, kam Leben in ihn. Und der fing an zu reden über Jesus. Hey, und für mich war das wie eine Explosion. Ich habe gedacht, wow, was passiert hier gerade? Dieser Mensch, der ist aufgeblüht, der hat gesprüht von Gott, von seiner Liebe, von seiner Begeisterung für Jesus. Der hat erzählt, wie er sein Leben lang immer wieder gestolpert ist über sexuelle Sünden. Das willst du von einem 83-Jährigen hören. Hey, und das war der absolute Knaller, wie er uns erzählt hat, wie er mit Jesus unterwegs ist. Und du hast gemerkt, mit jedem Wort, da sprüht Weisheit, da sprüht Glaube, da sprüht Begeisterung. Das war der Oberhammer. Er hat so 45, 50 Minuten geredet und dann ging er wieder zurück auf seinen Stuhl. Boom. Und so verharrte er noch eine Stunde, bis wir fertig waren. Ich habe dann immer wieder geguckt, ob er noch atmet, weil es ist so krass. Und dieses Erlebnis werde ich wohl nie wieder vergessen, wie extrem ein Mensch begeistert sein kann von Gott, von der Liebe Gottes, von der Hinwendung zu ihm und was das mit einem Menschen machen kann. Für mich unvergesslich. Ich werde diese Situation nie mehr vergessen und es hat in mir noch ein anderes Bild ausgelöst. Ich habe einen Mann der Bibel ein Stück weit mehr verstanden. Ich habe ein bisschen mehr begriffen von dem, was wir in der Bibel lesen können und was uns begegnet in der Bibel. Es geht ja um den Kolosserbrief. Und der Kolosserbrief wurde von einem Mann namens Paulus geschrieben. Paulus ist ein leidenschaftlicher Mann, ein Prediger, ein Gemeindegründer. Er ist begeistert von Jesus, er brennt für Jesus. Und das versprüht er total. Aber wisst ihr was? Das ist total einfach. Es ist mega easy, von Jesus begeistert zu sein oder überhaupt begeistert zu sein, solange es frisch ist. Solange du gerade frisch verliebt bist oder frisch verheiratet bist, es ist so einfach, begeistert zu sein. Wenn du ein Auto neu gekauft hast und das riecht nach neu und alles rutscht und gleitet noch so total easy, wow, oder nimm die Babys. Hey, solange die noch ganz frisch sind, das ist so leicht, begeistert zu sein. Aber lass sie mal in die Pubertät kommen und dir gegenüber rotzfrech werden. Oh, ja, dann ist man auch noch begeistert. Ein junger ICF-Pastor, so wie ich jetzt zum Beispiel, also noch extrem jung, eine extrem coole Kirche. Es ist so leicht, begeistert zu sein von Jesus. Das ist für mich nicht schwer. Aber wisst ihr was, dieser Kolosserbrief wird von einem anderen Paulus geschrieben. Das ist nicht der junge, frische, verliebte Paulus. Diesen Brief schreibt ein Mann, der zigmal geschlagen wurde, der gefoltert wurde, weil er mit Jesus unterwegs ist, der dreimal Schiffbruch erlitten hat, der hungerte, der Todesängste ausgestanden hat. Ein Mann, der IS hautnah erlebt hat. Er stand wirklich dem Tod Angesicht in Angesicht, weil er Jesus nachfolgt. Ein Mann, der von Ungläubigen verhöhnt und verspottet wurde. Das ist schlimm, aber ich glaube, es gibt noch eine Krönung. Ein Mann, der von Gläubigen verhöhnt und verspottet wurde. Der innerhalb der Kirche verlacht, gemobbt, ausgegrenzt wurde. Und dieser Mann, dieser Paulus, ist nach all dem immer noch begeistert. Seine Liebe zu Jesus ist ungebrochen. Nach all dem, wie dieser Gary, nach all dem als alter Mann steht er da und sprüht immer noch. Und der Kolosserbrief gibt uns so ein ganz bisschen einen Hinweis, warum das so ist. Warum ist dieser Paulus immer noch on fire for Jesus? Wir steigen ein, Kolosser 1, 3 bis 6. Dort schreibt Paulus: Jedes Mal, wenn wir für euch beten, dann danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Paulus sagt damit nichts anderes als, er ist begeistert, weil er sieht, wie der Glaube Früchte trägt. Er ist begeistert davon zu sehen, dass den Dienst, den er begonnen hat, den er im Namen Jesu tut, Früchte trägt an anderen Orten. Davon ist er begeistert, so begeistert, dass er Gott jedes Mal, wenn er betet, dafür Danke sagt. Er sieht, was sein Glaube bewirkt und das begeistert ihn. Das Krasse ist, Paulus hat vermutlich mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit Kolosse nie betreten. Der kennt die Leute überhaupt nicht. Er war nie persönlich anwesend. Er hat sie nie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und doch schreibt er ihnen so persönlich. Es ist krass, wie dieser Kolosserbrief entstanden ist. Paulus war etwa 160 Kilometer entfernt in der Stadt Ephesus. Ich war da vor ein paar Jahren im Urlaub mit meiner Frau und Freunden zusammen und wir haben uns das angeschaut. Und wenn ihr mal was Altes sehen wollt, was nicht Schrott ist, sondern wo man wirklich noch was sieht, dann müsst ihr nach Ephesus gehen. Da könnt ihr noch die ganze Stadt sehen, so wie sie damals war. Und sie ist wirklich noch beinahe komplett erhalten. Ihr könnt die ganzen Häuser sehen, Bibliothek, man kann sich ganz genau vorstellen, wie das alles so war, bis hin zu den Toiletten und Wasserspülung ist alles noch da. Ganz, ganz krasses Erlebnis. Und unter anderem steht dort auch noch das Theater von Ephesus. Wirklich krass. Ich habe keine Ahnung, wie das tatsächlich funktioniert, aber du stellst dich da unten in die Mitte von der Arena und du redest etwas und oben in den Rängen versteht man es immer noch. Und das ganz ohne Mikrofon, das funktioniert einfach. Ist fantastisch, wenn man das mal live so erlebt hat, krass. Und genau dort war Paulus unterwegs und er hat eine recht lange Zeit in Ephesus gedient. Er hat dort mit vielen Leuten geredet, er hat gepredigt, er hat gelehrt, er hat so Jüngerschaftsschulen gemacht und so. Er war dort lang unterwegs. Und eine Frucht dieser Zeit ist es, dass in Kolosse eine Gemeinde entstanden ist. Dort waren Leute bei Paulus zu Besuch. Müsst ihr euch vorstellen, hier wie sonntags, es kommt jemand rein, der ist gar nicht von hier, der besucht einfach mal einen Gottesdienst und er wird berührt von Jesus, er wird berührt von dieser Art, was der Paulus dort macht und dann nimmt er das mit in seinen eigenen Ort und verbreitet es dort weiter. Und genau das ist geschehen in Kolosse. Paulus ist begeistert und er ist dankbar für die Spuren, die sein Wirken im Namen Jesu hinterlassen haben. Ich finde, relativ berechtigte Frage ist, warum hat Paulus überhaupt diesen Kolosserbrief geschrieben? Ich meine, was war der Anlass, diesen Brief zu schreiben? In vielen Briefen merken wir, hey, da läuft was ziemlich schräg, da ist was nicht in Ordnung in der Gemeinde und Paulus hat jetzt so diesen Dienst, das wieder gerade zu rücken. Das ist in Kolosse nicht der Fall. Kolosse lag umgeben, wie in so einem Dreieck, von großen Städten, von bedeutenden Städten. Da war unter anderem Laodicea, es war die Weltstadt Nummer 1 damals. Also dort ging richtig der Punk ab, dort hat das Leben geblüht. Phrygien war dort, es waren andere wirklich große Städte rund um Kolosse. Das Besondere und das Spezielle war aber, dass Kolosse an einem Fluss lag, an dem Fluss Lykos. Und dieser Fluss war etwas Besonderes, denn das Flusstal von dem Lykos zog sich vor bis nach Ephesus. Und in Ephesus war damals die Grenze vom Meer, da war der Hafen. Das heißt, die Leute konnten also durchgängig von Kolosse, Laodicea über den Fluss nach Ephesus aufs große Meer bis in die ganze Welt gehen. Die Konsequenz war, dass an Kolosse vorbei eine Riesenheerschar an Handelsleuten zog. Menschenmassen von allen Kulturen, mit allen möglichen Sprachen, mit allen möglichen Religionen, eine Riesenansammlung an Multikulti, was an Kolosse vorbeizog. Das zweite Spezielle, das war sehr außergewöhnlich, war dieser Fluss Lykos, der endet in Kolosse mitten im Berg. Also das Wasser fließt in den Berg und im Berg ist Schluss. Das war ein gefundenes Fressen für Mythologen, für Leute, die so es mit dem Mystischen hatten. Sie haben gesagt, hey, an dieser Stelle fließt das Wasser zu den Göttern. Ja, das endet mitten im Berg, natürlich nicht, sondern von dort geht es weiter zu den Göttern und die Götter trinken davon. Und es gab eine riesige Wallfahrtsgeschichte, also viele, heute würde man sagen Esoteriker, gingen dorthin und waren der Meinung, wenn wir von diesem besonderen Wasser trinken, dann werden wir gesund, dann leben wir länger, werden wir schöner und also Gedöns halt. Das heißt, es gab eine Riesenschar an mystisch gläubigen Leuten, die nach Kolosse kamen und alles Mögliche an Gedanken, an Lehren mitbrachten. Und Paulus kennt nun die Situation und er sagt, hey, ich freue mich an euch. Eure Gemeinde ist richtig cool und ich habe nichts zu kritisieren. Und er schreibt diesen Brief in Voraussicht. Er schreibt ihn als eine Ermahnung, die Begeisterung für Jesus nicht zu verlieren. Paulus war überhaupt nicht naiv. Der wusste ganz genau, wie groß die Gefahr ist, dass wir mal von Jesus begeistert sind, aber wieder aufhören. Paulus kennt diese Gefahr, mal begonnen zu haben, aber dann nicht ganze Sache zu machen. Er weiß, wie leicht es passiert, dass wir uns von allen möglichen Irrlehren ablenken lassen und uns durcheinander bringen lassen. Und deshalb ermahnt er sie, dran zu bleiben, nicht loszulassen. Angespornt werdet ihr durch die Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. So schreibt das im 4. Vers. Wow. Wenn ihr euch mal mit der Kirchengeschichte beschäftigt, und wir haben das so eine ganze Serie lang gemacht, dann findet ihr was total Auffälliges. Die Kirche ist, sagen wir mal, so eine Art Ewigkeitsvertröster. Du musst den Schrott, der hier auf der Erde passiert, einfach hinnehmen, weil im Himmel kommt was Besseres. Und weil du die Hoffnung hast, dass im Himmel was Besseres kommt, beklag dich nicht zu viel über deinen Zustand hier auf Erden. Das kommt schon gut. Diese, sagen wir mal, leicht schräge Theologie findet eine Begründung in diesem Bibelvers. Das wurde oft so ausgelegt nach dem Motto, hey, ihr habt ja eine Hoffnung im Himmel, das spornt euch an, durchzuhalten. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es Paulus um was ganz anderes ging. Er redet von einer ganz anderen Hoffnung, von einem ganz anderen Ausblick. Jesus hat sehr oft davon gesprochen und hat gesagt, das Reich Gottes beginnt jetzt, hier, heute. Er hat nicht gesagt, hey, irgendwann wird's gut, sondern er hat gesagt, das Reich Gottes hat schon begonnen. Und Paulus' zentrale Botschaft, die er immer wieder in allen Briefen durchklingen lässt, ist, dass er sagt, hey, Gott wurde Mensch, der Himmel kam auf die Erde, damit der Himmel hier und jetzt und heute greifbar wird. Und der Himmel beginnt jetzt, und jetzt kommt das Spannende, und reicht bis in die Ewigkeit. Jetzt bis in die Ewigkeit. Und beide Komponenten sind enthalten. Wir glauben, dass in Jesus Christus eine Hoffnung besteht für hier, für heute, für jetzt, die etwas mit der Ewigkeit zu tun hat. Das ist es, auf was er anspricht, das ist es, worüber er sich Gedanken macht. So, und jetzt möchte ich ganz praktisch werden. Der Brief ist ja schon ein paar Jahre alt. Schauen wir mal ins Jahr 2014, hier heute. Ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist. Also ich meine jetzt nicht mit welchem Fahrzeug, sondern was du so mitbringst. So emotional. Was hast du dir selber aufgeladen und mit hierher gebracht? Bist du begleitet von Sorgen? Von Nöten? Von schweren Gedanken? Bist du vielleicht voll happy-clappy? Yeah, Vasen war cool. Ah nee, der war geschlossen, war zu voll. Ich weiß nicht, wie du gekommen bist, was du mitbringst. Vielleicht ist es eine Krankheit, die dein Leben schon lange begleitet. Vielleicht sind es Beziehungen, die dein Leben ganz, ganz schwierig machen. Vielleicht steckst du in eine Ehe, die ja nicht mehr so prickelnd ist. Vielleicht bringst du vieles an Nöten, an schwierigen Dingen mit. Und möglicherweise gab es in deinem Leben schon mal einen Moment, wo du Hoffnung hattest. Vielleicht gab es schon mal so eine Zeit, wo du gesagt hast, hey, ich glaube, bei mir wird sich noch mal was tun. Ich glaube, da verändert sich was. Vielleicht bist du ewiger Single. Aber du hattest mal die Hoffnung, dass da der richtige Partner kommen wird. Aber das ist vorbei. Vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich habe vergeblich geglaubt. Ich habe vergeblich gekämpft, gebetet, gefastet, verzichtet und passiert ist nichts. Vielleicht sagst du, weißt du, das mit der Hoffnung, nee, da bin ich durch. Und deine Hoffnung wurde dir gestohlen. In der Bibel wird der Teufel mal mit einem Dieb verglichen. Da heißt es, er ist wie ein Dieb. Und Johannes 10, Vers 10 heißt es, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Der Teufel ist ein Dieb. Er stiehlt uns, er tötet uns Hoffnung. Er nimmt uns Hoffnung auf Veränderung. Das Spannende ist, warum ist das so wichtig mit dieser Hoffnung? Weil ich glaube, die drei zentralsten Dinge im Glauben damit zusammenhängen. Wenn deine Hoffnung verloren geht, wenn du nicht mehr die Hoffnung hast, dass sich was ändert, wenn du an einen Punkt gekommen bist, wo du sagst, da tut sich eh nichts mehr, dann dauert es nicht mehr lange und das hat Auswirkungen auf deinen ganzen Glauben. Wenn du keine Hoffnung mehr hast, gibst du den Glauben auf. Und ich habe viele Menschen erlebt, denen es so gegangen ist. Die sagen, weißt du, irgendwann kam der Punkt, da habe ich das alles angezweifelt. Und da war ich mir gar nicht mehr sicher, ob es Gott überhaupt gibt. Und der Glaube ist verloren gegangen. Und wenn der Glaube verloren geht, dann ist es nur noch ein ganz, ganz kleiner Schritt, bis dir die Liebe verloren geht. Wenn du keine Hoffnung mehr hast, wenn du an nichts mehr glaubst, warum sollst du dann noch lieben? Warum soll es dann noch selbstlose Liebe geben? Und vielleicht merkt es jetzt der eine oder andere von euch schon, Glaube, Liebe, Hoffnung, das sind die drei zentralen Dinge unseres Glaubens, diese christlichen Werte, von denen uns die Bibel sagt, das ist das zentrale Element, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn wir die Hoffnung verlieren, steht alles in Frage. Jetzt ist die Frage, warum passiert das? Wie kann das geschehen? Wie soll das passieren, dass meine Hoffnung weggeht? Und ich habe mich in viele eigene Momente zurückerinnert und in das, was mir Leute erzählt haben. Und ich habe gemerkt, hey, dass wir Hoffnung verlieren, das liegt ganz extrem an unseren Gefühlen. Unsere Gefühle sind manchmal wunderschön, aber unsere Gefühle können auch sehr gefährlich sein. Deine Gefühle sagen dir zum Beispiel, hey, da tut sich nichts mehr. Es verändert sich nichts. Die Wahrheit ist, dass dir die Geduld fehlt. Aber dein Gefühl sagt dir, da passiert nichts. Dein Gefühl sagt dir, Gott gönnt mir das gar nicht. Und da gibt es fromme Varianten davon. Ja. Nehmen wir mal etwas, was so voll verpönt ist unter uns Christen, Luxus. Vielleicht hast du echt mal Hoffnung gehabt, bestimmte Dinge im Leben zu erreichen. Und das kommt nicht, es passiert nicht. Und jetzt kommt die fromme Erklärung, ja, das möchte Gott nicht für mich. Und genau das fühlst du. Und ich glaube, dass unsere Gefühle mit uns ganz schön wilde Spiele spielen können. In den Momenten, in denen wir so fühlen, brauchen wir etwas, was über Gefühle hinausgeht. Da brauchen wir etwas, was mehr ist, als zu fühlen. Und ich bin so froh, dass es schwarz auf weiß, dass es die Bibel gibt, wo wir nicht fühlen müssen, sondern wo wir recht lesen können, wo wir einsteigen können und sagen, hey, was steht denn da? Nehmen wir Johannes 10,10. Dort heißt es, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber, Jesus, bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Glaub mir, mein Leben fühlt sich nicht immer so an, dass ich volle Genüge habe. Meine Gefühle sagen mir da oft was anderes. Aber meine Bibel sagt mir, Jesus ist gekommen, damit ich das Leben in Fülle habe. Oder nehmen wir den ganzen Kolosserbrief. Der Kolosserbrief ist dazu da, dass ich nicht irgendwie fühlen muss, wer Jesus für mich ist. Sondern da steht schwarz auf weiß, wer Jesus ist. Da steht schwarz auf weiß, dass Jesus 100% alles ist. Da kann ich es nachlesen und bin nicht mehr abhängig, ob sich das gerade gut anfühlt oder schlecht anfühlt. Kommen wir nochmal zu dem, was wir mitgebracht haben heute. An Problemen, an Nöten, an Krankheiten. Wir wollen geheilt werden. Und das ist gut so. Das ist richtig so, dass wir damit zu Jesus kommen, dass wir dafür beten. Das ist korrekt. Aber ich möchte diesen Wunsch und diese Zusage um Heilung ein ganz kleines bisschen ausdehnen. Lasst uns bitte nicht nur um Heilung beten. Lasst uns um Veränderung beten. Heilung, so spektakulär sie sein kann, und wir haben wirklich krasse Dinge hier in der Gemeinde erlebt, Heilung ist immer etwas Punktuelles. Und es gibt hammerspektakuläre Sachen. Die Bibel berichtet sogar vom Auferstehen eines Toten, vom Lazarus. Aber wisst ihr was? Der ist wieder gestorben. Und der stinkt heute nicht mal mehr, so lange ist das schon her. Heilung ist der Hammer, aber es ist was Punktuelles. Und Paulus spricht hier von etwas anderem, wenn er sagt, die Hoffnung spornt euch an auf das, was bis in den Himmel reicht. Das, was in den Himmel reicht, ist nicht die Heilung, das ist Veränderung. Wenn ein Leben von Jesus Christus her verändert wird, wenn unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche und unsere ganze Beziehung zu Gott verändert wird, dann hat es Auswirkungen bis in die Ewigkeit. Und von dieser Hoffnung spricht Paulus. Und er sagt, diese Hoffnung spornt euch an, dran zu bleiben. Und diese Hoffnung hilft euch, begeistert zu bleiben von Jesus euer Leben lang. Und ich finde das schon hammerfaszinierend. Ich gebe das zu, ich mag es auch spektakulär. Ich finde es auch total krass, wenn Jesus so heilt, dass wir wirklich auch äußerlich sehen, wow, da ist jemand im Rollstuhl, der kann aufstehen, ist wieder gesund. Ja, das finde ich auch den absoluten Hammer. Aber wisst ihr, was noch spektakulärer ist? Wenn ein Geizkragen anfängt, Geld wegzugeben. Jesus sagt, schafft euch nicht Schätze hier auf der Erde, sondern solche, die im Himmelreich noch Wert haben. Das ist Veränderung, die in die Ewigkeit reicht. Und das ist die Hoffnung, die uns anspornt. Jetzt ist die Frage, hey, wie können wir uns überhaupt sicher sein, dass es den Jesus wirklich gibt? Ich meine, woher können wir uns so sicher sein und sagen, ja, das ist Jesus? Ich finde eine spannende Frage. Als die ersten Siedler nach Amerika kamen, da war Amerika noch relativ wild. Und sie kamen dort an und sie hörten die total krassen Geschichten von wilden Tieren, die es dort geben sollte. Das Problem an wilden Tieren ist, dass sie wild sind. Also wild im Sinne von nicht ständig präsent. Die ersten Siedler haben zwar die Geschichten gehört, aber sie haben die Tiere nicht gesehen. Und so wird berichtet von einem Trapper, er ging irgendwann zu einem Indianerhäuptling und er sagte zu ihm, hey, woher wisst ihr, dass es die Tiere wirklich gibt? Wie könnt ihr euch so sicher sein, dass jetzt hier in dieser Gegend die Tiere wirklich da sind? Woher wisst ihr das? Und er legte sein überlegendes Winnetou-Lächeln auf und er sagte, oh Trapper, ich erkläre es dir gerne. Wenn ich morgens früh aufstehe, dann schaue ich in den sandigen Boden um mein Tipi. Und dann sehe ich die Spuren der Tiere. Und wenn ich mir die Mühe mache, dann kann ich den Spuren nachgehen. Und wenn ich aufmerksam bin und gut beobachten kann, dann führen mich die Spuren zu den Tieren. Ah, ganz schön clever. Genau um das geht es Paulus im Kolosserbrief. Er sagt, an den Spuren, die Jesus hinterlässt in unserem Leben, können wir sehen, dass er wirklich da ist. Zum Beispiel an der Gemeinde in Kolosse kann er sehen, dass Jesus in Ephesus wirklich am Wirken war. Und dass dieses Wirken weitergegangen ist, dass es Früchte getragen hat. Jetzt geht es dir vielleicht so wie mir auch. Ich sag mir immer so, ja klar, Paulus, hey logisch, der konnte die Spuren sehen. Ich meine, der große Paulus. Aber ich bin ein ziemlich einfacher Mann. Wie ist es denn bei mir? Kennst du das Gefühl, dass du sagst, ja klar, hey, so die großen Prediger, ein Bill Hybels, ein Leo Picker, klar sehen die Spuren Gottes in ihrem Leben. Aber ich, bei mir in Bämpflingen oder Wannweil oder Reutlingen, naja, das ist ja schon wieder groß. Ich finde es so krass, manchmal stecken die interessantesten Aussagen der Bibel in ganz, ganz kleinen Nebensätzen. Im Vers 7 heißt es, euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Aha. Ehrlich gesagt habe ich die Stelle zigmal überlesen und mir nichts dabei gedacht. Und diese Woche musste ich so an dieses Lied denken. Kennt ihr das von der Alice? Living door and door with Alice. Who the f*** is Alice? Ich stand da und habe gedacht, who the f*** is Epaphras? Ich weiß nicht, wer von euch kennt Epaphras? Schon mal was gehört von dem? Ja, spektakulär, huh? Nein, gar nicht. Wer ist Epaphras und warum um alles in der Welt gibt es einen Kolosserbrief? Hallo, Kolosse. Spannende Frage. Von Epaphras wissen wir nichts. Er war kein Held. Er war keiner, der große Taten gemacht hat. Von ihm wird eigentlich gar nichts mehr erwähnt in der Bibel, außer an dieser Stelle. Und Kolosse war ein Kuhkaff. Ein völlig unbedeutsamer Ort, wäre da nicht der Fluss Lykos gewesen. Ephesus, yeah, das war cool. Laodicea, wow, das war so das Paris, das London. Aber Kolosse? Warum schreibt Paulus die wichtigsten Aussagen, die er über Jesus gemacht hat, ausgerechnet in einem Kolosserbrief? Mit 13 Jahren hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich Pastor werden sollte. Ich hatte den Eindruck, das Gefühl, die Zusage von Gott her, dass ich mal in den Vollzeitdienst gehen soll. Mit 21 habe ich mich bewusst gegen ein Theologiestudium entschieden. Und ich habe gesagt, Gott, ich bin der Falsche. Mit 32 hatte ich das massive Gefühl, mit meiner Frau zusammen eine Gemeinde in Reutlingen gründen zu sollen. Den ersten Gedanken, den ich hatte, dann sollte ich Theologie studieren, wenn ich eine Gemeinde gründen will. Das kleine Problem war, ich hatte 6 Wochen davor mit dem Studium zum Wirtschaftsfachwirt angefangen. Ich habe Gott gesagt, weißt du was, Gott, ich bin der Falsche. Vor einigen Monaten, ja fast schon Jahren jetzt, hatte ich das Gefühl, ein Buch schreiben zu sollen. Ich habe gedacht, warum ich? Hey, in dieser Gemeinde gibt es Leute, die sind da begabter drin. Die können besser schreiben als ich. Und das ist so, ohne Zweifel. Und ich habe gesagt, Gott, Buch, hey, okay, aber ich bin der Falsche. Und ich hatte zigmal in meinem Leben das Gefühl, ich bin der Falsche. Aber zum Glück gibt es, seit ich Jesus kenne, in meinem Leben nicht nur ein Gefühl. Ich habe mich irgendwann mal entschieden und habe gesagt, hey, es geht nicht um meine Gefühle. Wenn Gott etwas von mir möchte, ja, dann mache ich's. Und wenn es blöd kommt, dann kommt es blöd, das ist ja sein Problem. Ich meine, wenn er mich dazu beruft und es ist doof, das ist ja sein Pech. Und ich habe mir geschworen, was immer Gott von mir möchte, möchte ich zumindest angehen. Und das ist vielleicht der Grund, warum ich in meinem Leben Spuren sehe. Jeden Sonntag, wenn ich hierher komme, sehe ich begeisterte Menschen, sehe ich begeisterte Gottesdienste, sehe ich, wie sich Leben verändern, sehe ich, wie Menschen zu Jesus kommen, wie in Menschenleben etwas passiert. Das sind für mich Früchte des Glaubens, Spuren, die Jesus hinterlässt. Meine Tochter ist so begeistert von dem Buch. Die Schule ist wieder losgegangen und die mussten gleich am Anfang spontan eine Buchvorstellung machen. Was macht sie? Hat nichts Besseres zu tun, als nimmt mein Buch, rennt damit in die Schule und sagt, hey, ich stelle das Buch vor. Ein einfaches Mädchen, ohne Theologiestudium, trägt Jesus in ihre Schule, weil sie begeistert ist. Ich habe mir vor ein paar Monaten einen Katamaran gekauft. Ich habe gedacht, hey, ich bin langsam so alt, ich bräuchte mal ein Hobby, wo ich nicht jedes Mal kaputt bin danach. Deshalb bin ich jetzt aufs Bootfahren umgestiegen. Und dann habe ich mir überlegt, ich habe eigentlich keine Zeit, weil die Baustelle und alles, irgendwann brauche ich aber so eine Aufbauschulung. Das Ding ist ein bisschen kompliziert und man muss das lernen einmal, wie man das macht. Dann habe ich gesagt, zu dem Verkäufer habe ich gesagt, okay, komm bitte hierher, hier arbeite ich, das ist meine Kirche. Hier habe ich Zeit, hier habe ich Platz, komm bitte hierher. Und er kam hierher und das hat ihn weggehauen. Er kannte nur katholische Kathedralen und so. Also, dass das Kirche sein kann, war für ihn völlig neu. Dass ein Pastor in Dreckklamotten arbeitet, war für ihn völlig neu. Nach ungefähr einer halben Stunde, dreiviertel Stunde haben wir über Jesus geredet und unter Tränen hat er Jesus in sein Leben eingeladen. Mein Leben hat Spuren. Jesus hinterlässt Spuren in meinem Leben. Ich glaube, viele von uns denken, hey, wenn ich Paulus wäre, wenn ich doch an so einem bedeutsamen Ort wäre, wenn ich in dieser Stellung wäre, wenn ich den Job hätte, wenn ich den oder den Einfluss hätte, dann könnte ich auch was bewirken. Aber ich glaube, der Kolosserbrief lehrt uns zwei Dinge. Gott baut sein Reich mit einfachen Menschen wie du und ich. Du kannst Epaphras sein. Und Gott baut sein Reich dort, wo du bereit bist, es zu tun. Dein Ort kann Kolosse sein. Dort, wo du lebst, kann die Weltgeschichte verändert werden. Jesus, und ich möchte Danke sagen, dass deine Spuren in unserem Leben sichtbar sind. Danke, dass du nicht erst verlangst, dass wir Riesentaten vollbringen, um zu beweisen, dass wir gut genug sind. Danke, dass du nicht erst jahrzehntelang erstmal eine Ausbildung mit uns durchläufst, bevor wir etwas von dir weitertragen dürfen. Jesus, ich danke dir, dass wir Hoffnung haben, hier und heute in unserem Leben. Ich danke dir, dass du etwas bewegen willst, etwas verändern willst, dass du etwas voranbringen willst, mit und durch unser Leben. Und ich bete, dass in dein Leben wieder Hoffnung reinkommt. Und im Namen Jesu, in seiner Autorität, entreiße ich dem Teufel die Hoffnung, die er dir geraubt hat. In Jesu Namen, sei gesund in deiner Hoffnung, in deinem Glauben, in deiner Liebe. Und da, wo du aufgegeben hast, noch an Gesundheit zu glauben, wo du aufgegeben hast, noch an Beziehung zu glauben, wo du aufgegeben hast, an gesunde Finanzen zu glauben, wo du aufgegeben hast, dass Gott mit deinem Leben etwas bewirkt, spreche ich in Jesu Namen neuen Glauben aus, Hoffnung aus. Gott macht einen Unterschied in dieser Welt, durch und mit dir. Und ich bete, dass du bereit bist, diese Schritte mit ihm zu gehen. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.